Träger traf sich, so heißt es in der GW-Zeitung, während der 12 Jahre der NS-Herrschaft mit anderen Gewerkschaftern, Nazi-Gegner wie er, regelmäßig in einem Untergrundvorstand. In diesen geheimen Treffen bereitete er sich mit jenen, die wie er nie Mitglieder der NSDAP waren, auf das Ende der Nazi-Diktatur vor. Man wollte ein demokratisches Schulwesen aufbauen und eine gemeinsame Organisation aller Pädagoginnen und Pädagogen gründen. Herr Ortmeier, wie können Sie denn sagen, so jemand sei kein Vorbild und ihn zum Nazi-Mitläufer machen?
Die Sache ist kompliziert. Es geht nicht nur um Max Träger, es geht ja generell um den Nationalsozialistischen Lehrerbund, aus deren Vermögen sich nachher die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mithilfe von Max Träger gegründet hat. Es geht also um einen viel größeren Komplex. Max Träger ist am 1. Mai 1933 sehr, sehr schnell in diesen Nazi-Lehrerbund eingetreten. Dass er am Ende des Krieges, als der Krieg verloren war, sozusagen sich Gedanken gemacht hat, wie man sein Fähnchen nun nach dem Wind hängt, überrascht mich überhaupt nicht. Damit war er mit vielen anderen genauso positioniert, dass sie nach 45 dann wieder in Posten und in Positionen gekommen sind. Das Schlimme an Max Träger ist nicht, dass er ein Mörder, ein Nazi-Verbrecher im klassischen Sinne war. Das Schlimme ist, dass er zur Vertuschung dieser ideologischen Indoktrination der Jugend durch die NS-Lehrerschaft beigetragen hat. Bei uns werden als Verbrechen Mord angesehen. Eine gesamte Generation im Sinne des Rassismus und des Krieges zu erziehen, das war aber auch ein Verbrechen, so wie Goebbels ein Verbrecher war und nicht nur Hitler oder Himmler. So war eben auch die Lehrerschaft beteiligt an dem Verbrechen, eine große Anzahl von Jugendlichen, die große Mehrheit, in den Krieg zu treiben und den Rassismus zu treiben. Und darum geht es im Wesentlichen und nicht allein um die Person Max Träger, der als FDP-Mitglied nach 45 nun wahrlich auch nicht zu den Vorzeigepersonen gehört für gewerkschaftliches Engagement.
Und besonders in der FDP war der Anteil an früheren Nationalsozialisten ja ziemlich hoch. Wie gesagt, fast alle, nämlich 97% der Pädagoginnen, waren im Nationalsozialismus Mitglied im Nationalsozialistischen Lehrerbund. Hatte Träger also überhaupt eine andere Wahl?
Naja, das waren 30% am 1. Mai 1933 da. Er hatte eine wichtige Funktion in Hamburg, vorher in so einem vaterländischen Lehrerverein. Und wenn der vorangeht, dann gehen die anderen natürlich leichter mit. Das heißt, er hatte selbstverständlich auf jeden Fall immer eine Chance, nicht Mitglied zu werden. Aber im Mai 1933, da war es wirklich seine eigene Entscheidung und das war eine individuelle Mitgliedschaft und das hat er gemacht. Natürlich aus opportunistischen Gründen. Er war ja kein in der Wolle gewaschener Nazi, er war das, was man Mitläufer nennt, nicht? Und diese Situation war ja für einen gewissen Teil der Lehrerschaft wichtig, mitzumachen, kein Risiko einzugehen, also genau das Gegenteil von den Lehrern, die entlassen wurden. Er wurde ja nur als Schulleiter zurückgestuft, das hat man damals so gemacht. Wenn eine Schulleitung gewählt war von den Lehrern, dann wurde die von den Nazis abgesetzt. Er war, wenn wir auf seine Person doch nochmal eingehen, für mich eine ganz wichtige Figur in dieser Kombination von Nazis und deutschnationalen Mitläufern. Das geht nicht einfach darum, dass das Naziregime nur aus Nazis bestand. Das ist völlig falsch. Die Hindenburg-Leute, die Monokel-Leute, die Generäle, die Finanzbeamten, die Lehrer, die Schulräte, die waren nicht zu 50% alle Nazis. Die waren aber für diesen Staat, für Adolf Hitler, für die Größe Deutschlands und haben diesen Staat massiv der Sache nach unterstützt. Was sie im Geheimen gedacht haben, ist ja eine andere Frage. Aber wenn man 12 Jahre in einer Nazischule unterrichtet, dann hat man eben, ich weiß nicht, 12.000 Mal Heil Hitler gesagt.
Welche Rolle spielte der NSLB im Nationalsozialismus? Welche Bedeutung hatte er?
Darüber streiten die Gelehrten. Die These, dass das einfach nur Berufsverband war, ist, denke ich, längst widerlegt. Wir haben hier in der Forschungsstelle die Zeitschriften des NSLB untersucht. Und es war natürlich eine massive judenfeindliche, rassistische und letztlich zum Mord aufrufende Organisation, die sich aktiv an der Aussortierung der Sonderschüler beteiligt hat, die dann sterilisiert und später ermordet wurden. Das heißt, es war in diesem Bereich der Pädagogik die einzig wichtige Organisation, die fast flächendeckend dann die Lehrerschaft organisiert hat, nachdem eben schon 33 die sozialdemokratische, kommunistischen und jüdischen Lehrerinnen und Lehrer rausgeschmissen worden waren. Sie haben eine riesige Verantwortung in der, man kann schon sagen, Indoktrination, Verblödung, Fanatisierung dieser Jugend von 33 bis 45.
Welche Kontinuitäten gab es nun zwischen dem Nationalsozialistischen Lehrerbund und der 1948 gegründeten GEW?
Ja, das ist genau zu analysieren. Interessanterweise feststeht, das wissen wir natürlich ganz genau, dass die von den Alliierten entlassenen Lehrer zu großem Teil dann als Deutsche an den Entnazifizierungsverfahren beteiligt waren, wieder in den Schuldienst übernommen wurden. Das ist also eine feststehende Tatsache. Und oft genug hat die GEW diesen Altnazis Rechtsschutz gegeben, damit sie als neugeborene Demokraten dann angeblich in den Schulen die Schüler und Schülerinnen unterrichten konnten. Interessanterweise sind die Akten des Rechtsschutzes offensichtlich vollständig vernichtet nach 10 Jahren. Das erinnert ein bisschen an den NSU-Prozess. Und interessanterweise kriegt man auch nicht die Mitgliederlisten. Die vom NSLB haben wir, komplett die Datei im Bundesarchiv, aber die Mitgliederlisten der GEW, wer dann nun nachher vor allen Dingen wichtige Funktionen in der GEW hatte, wissen wir nicht.
Sie sprechen für diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Träger der Vorsitzende war von Renazifizierung des Schulwesens. Genau. Trotz alledem, die Hamburger GEW hält nun den zentralen Vorwurf, Träger sei Mitläufer gewesen, für widerlegt. Auch auf Bundesebene stimmte die große Mehrheit der GEW dagegen, die wissenschaftliche Max-Träger-Stiftung umzubenennen. Wie bewerten Sie das?
Nur die stehen mit dem Rücken an der Wand und versuchen mit juristischen Tricksereien der Sachanalyse aus dem Weg zu gehen. Die Engländer haben ihn als Mitläufer nicht eingestuft, sondern einer von den englischen Besatzungsmächten eingesetzter, von Deutschen benannter Ausschuss. Da wurden also bei den Engländern unheimlich viele sozusagen entnazifiziert. Das war bei der amerikanischen Zone anders. In der amerikanischen Zone wäre er auch juristisch als Mitläufer eingestuft worden. Aber darum geht es ja gar nicht. Der Begriff Mitläufer im Rahmen dieses Entnazifizierungsverfahrens ist eine Sache. Und der andere Punkt ist, was hat er denn gemacht? Von 1933 bis 1945. Er ist mitgelaufen. Er hat alles mitgemacht in seiner Schule und auch sonst. Und daher kommt der Name Mitläufer, nicht als juristischer Begriff.
Herr Ortmeier, in Hamburg wurde auch ein Haus während des Nationalsozialismus von einer jüdischen Erbengemeinschaft gekauft. Hier muss man wohl von einem Arisierungsgewinn reden. 2005 verkaufte die GEW das Haus aber für 2,5 Millionen Euro an Chabad Lubavitch und spendete 400.000 davon an die jüdische Gemeinde Hamburg. Im Nachhinein hat man sich dann von der GEW aber wohl dann doch korrekt verhalten, oder?
Ich finde überhaupt das nicht korrekt. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Das Geld, Mieteinnahmen über Jahrzehnte aus diesem arisierten Haus und dann noch 2,2 Millionen kassiert, das ist alles Eigentum des NSLB gewesen. Und es geht nicht nur um dieses Haus, es geht um dieses Märchen vor dem Curio-Haus, einem Gewerkschaftshaus inzwischen, das der GEW gehört, ist eine Tafel. Der alte Lehrerverein wäre zwangsweise in den NSLB überführt worden. Und das ist eben die Geschichtslüge, das geben inzwischen auch Kollegen in Hamburg offen zu, die zentrale Geschichtslüge, dass angeblich die armen Lehrerverbände enteignet wurden, zwangsweise wie andere Gewerkschaften in dieser Nazi-Organisation aufgenommen wurden. Das trifft die Lehrerschaft überhaupt nicht. Bei der Lehrerschaft war das nicht so. Die sind mit Beschlüssen, mit großer Mehrheit freiwillig in den NSLB eingetreten. Natürlich gab es einen gesellschaftlichen Druck, aber andere, kleinere Lehrerorganisationen sind nicht eingetreten. Und diese Leute, die dieses arisierte Haus nachher gewinnbringend für die GEW eingesetzt haben, sind meiner Ansicht nach moralisch absolut im Unrecht.
Für die Aufarbeitung der Geschichte ist der Blick in Archive von entscheidender Bedeutung. Sie wollten Zugang zu den GEW-Archiven haben diesen Zugang aber erst einmal verwehrt bekommen. Verwehrt sich die GEW auch auf diesem Wege wirklich der wissenschaftlichen Aufarbeitung?
Das sind Mätzchen, das machen Leute, die in Panik sind, die nervös sind. Der Forschungsstelle in Esspädagogik und Brumling und mir nicht den Einblick in das Archiv zu gewähren, ist sowas von lächerlich. Der Geschäftsführer sollte prüfen, ob wir wissenschaftlichen Standards genügen. Der Geschäftsführer der GEW. Dann haben wir denselben Antrag nochmal gestellt und haben die Presse informiert und auf einmal war also das wissenschaftliche Niveau unserer Forschungsstelle, mit der wir seit Jahren TNS-Pädagogik erforschen, genehmigt und wir durften rein. Also es ist lächerlich, dass man solchen öffentlichen Druck bedarf, statt uns den roten Teppich auszurollen, damit eben hier die Forschung vorangeht, macht man solche kleinlichen Mätzchen und gut, das zeigt nur, dass sie relativ primitiv sind.
Die Diskussionen um die Aufarbeitung der eigenen Geschichte und um Max Träger werden wohl hoffentlich in der GEW noch weitergehen. Welche Schritte würden Sie denn nun konkret von der GEW erwarten?
Ja, das, was sie eigentlich gemacht hat. Sie haben ja wissenschaftliche Leute beauftragt. Es soll jetzt noch ein viel größeres Projekt geben. Die zwei Wissenschaftler sind ja auch überfordert, diese Dinge aufzuarbeiten, die 50, 60 Jahre lang mehr oder minder unter den Deckel gehalten wurden. Ich habe ja schon vor 20 Jahren gefordert, dass man das macht. Ich schlage selbstverständlich vor, dass auch lokal in den Büros der GEW nach den Mitgliederlisten gefahndet wird, dass man weiß, ob die NSLB-Mitglieder später in der GEW Karriere gemacht haben, dass man das systematisch die Presseorgane durchguckt von der GEW nach 45 und vom NSLB, welche Leute haben da wieder geschrieben. Das sind so Ansätze. Gleichzeitig haben wir im Archiv, im Bundesarchiv komplett Akten des NSLB, die gesichtet und durchgesehen werden müssen. Und der entscheidende Punkt finanziell ist die Umwandlung des NSLB-Eigentum in GEW-Eigentum mithilfe einer Treuhandgesellschaft. Da war Max Träger auch führend. Das ist schon ein Skandal. Da sind wir erst ganz am Anfang. Das Haus, was Sie da genannt haben in Hamburg, ist eben nur eins von sehr vielen Beispielen, wie irgendwelche Schulungsstätten des NSLB mit Tricks auf einmal Eigentum der GEW wurden. Das sind Aufgaben, die für die Zukunft anstehen. Und das sind nicht nur Aufgaben von einzelnen Wissenschaftlern, sondern der GEW, ihrer Landesverbände und der einzelnen Organisationen in den einzelnen Städten. Mal sehen.
Abschließend ein Vorschlag, wie sollte zukünftig die Max-Träger-Stiftung in der GEW benannt werden?
Nur da gibt es viele Vorschläge. Es war vor allen Dingen von der GEW Hessen der Vorschlag, dass eine Frau aus dem Widerstand, eine Lehrerin, genannt wird, aber die Diskussion ist sozusagen im Moment noch nicht der entscheidende Punkt, solange eine solche große Mehrheit von Funktionären, muss man dazu sagen, der GEW an dem alten Namen festhalten. Das ist ja peinlich, dass viele Funktionäre der GEW nachher auf der anderen Seite Karriere machen und solche Leute wie Max Träger, die dann Funktionäre wurden, sollten meiner Ansicht nach nicht Vorbild sein, sondern einfache Lehrerinnen und Lehrer, die im Widerstand gegen das Naziregime waren.